Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Zunächst aber schauen wir uns ein Buch an, das 2017 für den französischen Prix Goncourt nominiert war. Immerhin. Véronique Olmy ist die Autorin. Sie wurde 1962 in Nizza geboren, ist Dramatikerin und sie hat ein knappes Dutzend Romane geschrieben. Soeben ins Deutsche übersetzt wurde ihr jüngster Roman und der hat ein historisches Vorbild, nämlich die Ordensschwester Josephine Bakita. Josephine Bakita wurde 1869 im Sudan geboren. Als Kind wurde sie von Sklavenhändlern verschleppt und kam später auf Umwegen nach Italien. 1895 trat sie dem Orden der Canossianerinnen bei und wird heute in der katholischen Kirche als Heilige verehrt. Seit 2015 gibt es in ihrem Namen ein Gebet gegen Menschenhandel. Bakita erlebte in ihrem Leben schwerste koloniale Gewalt und so viele Wechselfälle, dass die Nacherzählung ihres Lebens leicht zum Sensationsstoff geraten kann. Wie sich die Autorin Véronique Olmy hier aufgestellt hat, das weiß unsere Mitarbeiterin Laura Ewert.
Sie nannten sie Bakita, die Glückliche. Das Mädchen, das mit 7 Jahren aus ihrem Dorf in der Nähe von Darfur von arabischen Menschenhändlern gestohlen wurde.
Wenn du schreist, töte ich dich. Sie schleifen sie fort wie eine tote Gazelle. Sie ist nackt, wie alle Kinder ihres Dorfes.
Bakita wird über Berge getrieben, an Ketten gezogen, ausgepeitscht, bespuckt, in ein Loch gesperrt. Sie wird als Sklavin verkauft, muss ihren Körper hergeben, ihren Willen und ihre Erinnerung an ihren ersten Namen und ihre Sprache. Dieses Mädchen gab es wirklich. Als Josephine Bakita wurde sie weltbekannt und im Jahr 2000, 53 Jahre nach ihrem Tod, von Johannes Paul II. Heilig gesprochen. Die französische Schauspielerin, Dramatikerin, Bestsellerautorin Véronique Olmy beschreibt in ihrem 11. Roman die 78 Lebensjahre dieser Frau. Das, was über sie bekannt ist, und den Rest schmückt sie eindrucksvoll und detailliert aus. Die Autorin versucht dabei, das Unbegreifliche zu beschreiben, das Bakita in den Jahren ihrer Gefangenschaft erlebte. Bei Olmy muss sie mit ansehen, wie kraftlose Sklaven sterbend am Wegesrand zurückgelassen werden oder wie ein schreiendes Baby an einem Felsen totgeschlagen wird, weil die Mutter es nicht beruhigen kann. Bakita muss für die Kinder ihres Herrn, die kaum älter sind als sie, einen Affen spielen, sie auf ihrem Rücken wie ein Pferd tragen, deren großer Bruder vergeht sich anschließend an ihr. 4 Jahre verbringt Bakita bei dieser Familie eines türkischen Generals, der mit ihr gerne das Lappenspiel spielt.
Der Herr lässt sie rufen. Sie eilt herbei, sie verneigt sich, sie bittet um Verzeihung. Er befiehlt ihr, sich aufzurichten, sie richtet sich auf. Plötzlich packt er ihre sprießenden Brüste und dreht sie, als wollte er einen Lappen auswringen, als wollte er sie von ihr lösen, sie aus ihrem Körper reißen, sie verschwinden lassen. Sie glaubt, der Herr habe diese Folter für sie erfunden, wegen etwas, was sie getan hat, was sie darstellt.
Bakita wird mit Narben verziert, indem man ihr Schnitte zufügt und die Wunden mit Salz füllt, bis sie ohnmächtig ist. Immer wieder kämpft sich die junge Frau aus dem nahenden Tod zurück ins Überleben, das sie hungernd, durstend und stumm schreiend wie ein Tier verbringt. Als sie 13 ist, wird sie an einen italienischen Konsul verkauft, der in seine Heimat flieht, als im Sudan Aufstände gegen die ägyptischen Besatzer beginnen. Nach langen Flehen nimmt er Bakita mit nach Italien. Dort lässt er sie allerdings nicht frei, sondern übergibt sie einem Freund. Dessen Frau Maria Micheli behandelt Bakita nur wenig besser. Doch die Sklavin rettet das Leben von Michelis neugeborener Tochter und muss sich fortan um dieses Kind kümmern, das zu Bakita nicht Mama sagen darf. Doch zum ersten Mal ist die junge Frau nicht ganz alleine. Es passiert also viel im Leben von Bakita, bis sie in ein Kloster aufgenommen wird. Erst dort lernt sie, Menschen ins Gesicht zu sehen, sie spricht ihr erstes Nein und entscheidet sich für einen neuen Herrn, Gott. Der soll sie von all ihrer Schuld freisprechen. Er ist von nun an ihr Elternersatz und Lebensinhalt. Wahrscheinlich ist es etwas zu viel, was in diesem Leben passiert, das die Autorin in ihrem Roman aufschreiben will, sodass es schwerfällt, wirklich Anteil an diesen Grausamkeiten zu nehmen. Olmy jagt ihrer Protagonistin und ihren Schicksalsschlägen hinterher. Ihr Schreiben ist rhythmisch, wie Atem, der im ständigen Seufzen endet. Sie lässt Vergewaltigungen merkwürdig angedeutet, schaut an Kapitelenden raunend in Bakitas dunkle Zukunft, schreibt von Männern, die Bakitas Leben verändern werden. Und so ergibt sich eher eine Aufzählung ohne Hoffnung als eine klassische Erzählung mit Entwicklung. Es tauchen so viele Figuren auf, dass Olmy gut daran tut, einzelne Abschnitte des Lebens samt ihrer Beteiligten auf den über 400 Seiten immer mal wieder zu wiederholen. Der erste Teil des Buches endet in einem dramatischen Finale, in dem Bakita ihre Ziehtochter verlassen muss, um frei zu sein.
Sie schlägt mit der Stirn gegen den Boden. Man räumt den Saal. Man bringt das kleine Mädchen hinaus, das brüllt. Man bringt es weit weg, während Maria Micheli Bakita anschreit: Undankbare, Undankbare, wie ein Fluch. Bakita hört nichts mehr. Weder die Liebe noch den Hass. Weder den Abschied noch das Urteil. Jenen Satz, auf den sie seit 13 Jahren wartet. Ich erkläre die Moretta für frei. Sie hört ihn nicht.
Man hört fast den Tusch, die dramatische Musik dazu. Und man sehnt sich nach etwas Humor, Kritik, einer zweiten Ebene, irgendetwas, das die Grausamkeiten einordnet. Aber man muss Plattitüden überstehen, wie man wisse nie, wohin uns das Leben führe, die Mutterliebe sei die einzige, die größte Liebe. Man seufzt laut beim Lesen. Erst im zweiten Teil wird der Anspruch des Buches deutlicher. Hier jagt die Autorin nicht nur Bakitas Pein, sondern durch die europäische Geschichte des beginnenden 19. Jahrhunderts. Kriege, Machtwechsel, Mussolini, Rassengesetze. Und auch in ihrem zweiten Leben als Ordensschwester wird Bakita nicht unbedingt frei. Denn im Glauben ist sie wieder Dienerin, ohne Willen, ohne Recht auf Nähe, Liebe, eigene Kinder und Entscheidungen. Sie kümmert sich aufopfernd um Waisen, die sie mit Wasser bespritzen, um zu schauen, ob die schwarze Farbe abgeht. Sie wird berühmt. Menschen kommen, um sie anzustarren, um sie zu malen, um sich vor ihr zu fürchten. Man schreibt ein Buch über ihre schrecklichen Erinnerungen, mit dem sie durch das Land touren muss. Zwar prüft und begafft man sie wie damals auf den Sklavenmärkten, aber ihre Rettung, ihre Missionierung trägt zum guten Gewissen der Italiener und der Katholiken bei. Bakitas Leben hat einen Sinn. Im Februar dieses Jahres hat Papst Franziskus zuletzt an die Heilige erinnert und zum Gebet gegen Menschenhandel aufgerufen. Monate später liest man von 39 vietnamesischen Leichen in einem Kühl-LKW in England. So sieht Sklavenhandel heute aus. Bakita handelt von ganz aktuellen Themen. So wird die New York Times auf dem Buchrücken der deutschen Ausgabe des Romans zitiert. Aber was diese Themen noch sein könnten, das bleibt etwas unklar. Vielleicht ist es der Rassismus, dem die schwarze Frau ausgesetzt ist, vielleicht die Gewalt, die Frauen erleben müssen. Aber um es als einen solchen kritischen Beitrag zu heutigen Zuständen zu lesen, muss man an dem Kitsch in Sätzen wie diesen vorbei.
Das Leben ist ein einziges Zusammentreffen, wild und voller Wunder. Man lebt, man liebt. Und man verliert die, die man liebt. Dann liebt man erneut und es ist immer derselbe Mensch, den man in allen anderen sucht.
So bleibt der Roman Bakita ein Buch für Leser und Leserinnen mit Interesse an Geschichte, an Kirche und Sinn für ein bisschen Pathos. Für alle anderen ist er eher eine Qual.
Meint Laura Ebert zu Bakita, dem neuen Roman von Veronique Olmy. Aus dem Französischen übersetzt hat Claudia Steinitz, erschienen bei Hoffmann und Campe in Hamburg. 416 Seiten, 25 €.